Die Wirtschaft ist mit Schwung aus der Krise gekommen. Das zeigt sich, dass die Maßnahmen, die Bundesregierung ergriffen hat, zur Wachstumsbeschleunigung auch gewirkt haben. Dieser Aufschwung ist noch kein Wirtschaftswunder, aber es ist ein Aufschwung XL in Richtung XXL.
XXL-Wachstum in Deutschland also, meint zumindest Bundeswirtschaftsminister Rainer Brüderle gestern in Berlin. Darüber lohnt es sich zu reden und damit herzlich willkommen zum Online-Talk von D-Radio Wissen, im Studio heute Andreas Noll. 2,2%, diese Zahl hat gestern für freudige Gesichter bei der Bundesregierung gesorgt und heute für fette Schlagzeilen in der Presse. Deutschland im Sommermärchen, das titelt die Welt. Höchstes Wachstum in einem Quartal seit der Wiedervereinigung, das titelt die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Und Deutschland zieht Europa aus der Krise, das ist heute die Schlagzeile der Süddeutschen Zeitung. Also nach dem Rekordabsturz von 4,7%, minus 4,7% im vergangenen Jahr, also ein Rekordwachstum in diesem Frühjahr. Klar, dass wir heute über Wirtschaft sprechen und dafür einen der bekanntesten deutschen Wirtschaftsblogger eingeladen haben. Herzlich willkommen, Dirk Elsner vom Blicklog.
Guten Morgen.
Für die aktuellen Netzthemen zuständig, D-Radio Wissen Webshow-Redakteur der Woche, das ist Michael Gessert. Michael Gessert wird heute dafür sorgen, dass wir nicht nur über Geld sprechen und über Wirtschaft, sondern die anderen Themen nicht aus den Augen verlieren. Guten Morgen, Michael.
Ja, guten Morgen auch in die Runde.
Michael Gessert hat während der Sendung das Netz im Blick und damit auch Ihre Reaktionen. Sie können Dirk Elsner Fragen stellen, zum Beispiel über Twitter. @dradiowissen ist unsere Adresse. Und wissen@dradio.de ist unsere E-Mail. Anmerkungen, Lob, Fragen oder Kritik während der laufenden Sendung überhaupt kein Problem. Michael hat immer ein Auge darauf. Dirk Elsner ist zum ersten Mal zu Gast im Radio, zumindest als Blogger. So steht es heute in seinem Blog-Eintrag. Aber ganz radio-unerfahren sind Sie nicht, Herr Elsner. Es gab da mal was während Ihrer Studentenzeit.
Ja, während meiner Studentenzeit habe ich mal beim Hörertelefon eines Hamburger Radiosenders gearbeitet. Und da durfte ich, glaube ich, auch mal auf Sendung einmal Samstagabend. Das ist meine Radioerfahrung.
Und welche Bedeutung hat Radio heute für Sie?
Radio hat eine ganz wichtige Bedeutung. Das ist mein Hauptinformationsmedium neben dem Internet natürlich. Guck kaum noch fern und höre hauptsächlich Radio.
Und warum? Was ist am Radio besser als am Fernsehen?
Der Vorteil ist, man kann auch andere Sachen nebenbei machen. Also das Radio läuft dann, wie zum Beispiel die Radio Wissen, läuft dann nebenbei. Man kann dann parallel noch im Computer gucken und hört dann die Beiträge dazu. Und
wir schwören, dass das nicht abgesprochen war mit D-Radio Wissen.
Nein, das stimmt, nicht abgesprochen.
Wir wollen Dirk Elsner kennenlernen und dafür haben wir unsere traditionelle schnelle Fragerunde heute mit klar ökonomischer Ausrichtung. Dollar oder Euro?
Euro.
Inflation oder Deflation?
Inflation.
Aktien oder Gold?
Aktien.
Aktien oder Immobilien?
Aktien.
London oder Frankfurt?
Frankfurt.
Frankfurt oder New York?
Frankfurt.
Nachfrage- oder angebotsorientierte Wirtschaftspolitik?
Angebotsorientierte Wirtschaftspolitik.
Mindestlohn oder der Markt soll es entscheiden?
Der Markt soll es entscheiden.
Rente mit 67 oder Rente mit 70?
Lieber mit 67.
Spiegel oder Handelsblatt?
Handelsblatt.
Abo. Trübsal bei den Kollegen in Hamburg. Also Sie selbst, Herr Elsner, wohnen in Bielefeld. Sicher eine schöne Stadt, aber nicht das Herz der Finanzbranche. Braucht man das Abstand zu den Zentren der Finanzindustrie, um darüber zu schreiben?
Also ich bin ja auch in den Zentren der Finanzindustrie, auch zumindest in Deutschland, in Hamburg, München oder auch Frankfurt häufiger zu Gast. Aber Bielefeld schafft schon eine gesunde Distanz zur Finanzwelt. Und vielleicht kann man etwas unabhängiger schreiben, ja.
Und nicht so sehr auf die Hypes eingehen?
Ja, ich stehe ja nicht so auf die, ich mag ja nicht so gerne diese Hypes und schreibe ja auch in meinem Blog häufig gegen die Hypes und man lässt sich vielleicht eher dann anstecken, wenn man im Medienbereich arbeitet oder auch dann in der Finanzindustrie, in den Zentren, lässt man sich vielleicht schneller von den Hypes einnehmen.
Das Blicklog, über das wir in der Webschau immer wieder berichtet haben, ist vor 2 Jahren entstanden, schreiben Sie selbst auf Ihrer Seite, als Hobby. Eigentlich sind Sie ja Unternehmensberater. Das, so sollte man meinen, ist schon ein ziemlich stressiger Beruf. Warum bloggen Sie dann noch zusätzlich?
Ja, es hat mich einfach, also ich habe schon länger das Interesse gehabt, auch schon vor dem Start des Blogs, hatte immer das Bedürfnis, mich mal irgendwo mitzuteilen oder habe mich auch an öffentlichen Diskussionen beteiligt auf Webseiten. Hab dann aber gemerkt, sie sind dann immer so ein bisschen an eingebunden in bestimmte Regelkreise und sind auch davon abhängig, dass ein anderer möglicherweise ihre Beiträge moderiert oder zensiert. Und das wollte ich nicht. Und ich wollte einfach auch neugierig auf so einen Blog und wollte es einfach mal selber ausprobieren. Und das war im Sommer 2008. Da hatten wir Zeit, unseren Urlaub in Bielefeld verbracht. Auch da kann man Urlaub machen und gut Urlaub machen. Und da habe ich es dann einfach mal gestartet und hat mich so ein bisschen gepackt.
In der Selbstdarstellung auf Ihrer Seite heißt es, Blicklock, ich zitiere jetzt mal, will nicht mit klassischen Medien konkurrieren. Zitat Ende. Warum stellen Sie so etwas extra heraus?
Ja, weil das vielleicht auch gerade von den Medien immer wieder behauptet wird, dass Blogs sich als Konkurrenz zu Medien sehen. Ich kenne keinen Blogger, der sagt, ich möchte mit der FAZ, dem Handelsblatt, Spiegel Online oder dem D-Radio Wissen konkurrieren.
Was will er dann?
Blogs möchten einfach auf Themen, die auch in den Medien behandelt werden, eine andere Perspektive einbringen. Wobei ich jetzt auch nicht sagen würde, die Blogs, sondern ich spreche jetzt vorwiegend von meinem Blog. Man möchte einfach bestimmte Themen anders beleuchten. Wenn Wirtschaftsthemen oder gerade Themen zur Finanz- und Wirtschaftskrise, da möchte man vielleicht auch nochmal einen anderen Blickwinkel reinbringen. Oder man möchte ein bisschen tiefer schauen bei dem einen oder anderen Thema oder zusätzliche Informationen zur Verfügung stellen. Aber man will auf gar keinen Fall, oder als Blogger will ich auf gar keinen Fall konkurrieren mit klassischen Medien.
Wir haben das gerade schon gesagt, Sie sind Unternehmensberater, nennen auch den Arbeitgeber auf Ihrer Seite. Das ist sicher vorbildlich im Sinne etwaiger Interessenskonflikte. Mhm. Haben Sie das schon mal erlebt? Sie wollten über ein Thema schreiben, konnten es dann aber nicht, weil es doch irgendwie mit Ihrer Arbeit, mit Ihrem Arbeitgeber zusammenhängt?
Nein, ich hatte bisher nie einen Interessenskonflikt. Ich verwende in meinem Blog natürlich keine Informationen, die ich aus meiner Tätigkeit, aus meiner Berufstätigkeit habe. Das verbietet sich von selbst, über solche Themen zu schreiben. Aber ansonsten sehe ich da gar keinen Interessenskonflikt. Also im Gegenteil, ich sehe da eigentlich eher die Möglichkeit auch zu Themen der Berufswelt, auch was bewegt zum Beispiel Banker auch im Alltag oder was bewegt. Wir beraten ja auch mittelständische Unternehmen. Was bewegt mittelständische Unternehmen im Alltag? Gerade mittelständische Unternehmen kommen ja häufig zu kurz, auch in der öffentlichen Darstellung. Was bewegt die? Und dafür kann man so einen Blog natürlich auch nutzen.
Glauben Sie, das ist ein Problem bei anderen Wirtschaftsblogs, Interessenskonflikte?
Also ich habe das bisher nicht erlebt. Es gibt ja meines Wissens nur einen Wirtschaftsblog, der anonym bloggt. Über den hatten Sie auch in der letzten Sendung mal gesprochen. Das war der Egghead. Alle anderen haben mittlerweile auch ihre Anonymität abgelegt.
Und das ist richtig?
Ich halte das für absolut richtig, auch gerade in der heutigen Zeit. Und dass man auch offen, wirklich offen kommuniziert. Und Sie haben es eben angesprochen, dass man auch seine Interessen dann offenlegt. Das wird ja dann häufig auch unterstellt, dass man möglicherweise mit dem Blog was auch immer beeinflussen möchte. So sieht dann gleich sofort jeder, wo kommt der her. Da kann man natürlich auch unterstellen, der berichtet tendenziös, aber da wird man sich sowieso nie frei machen können.
Was auffällt auf Ihrer Seite, bevor man überhaupt den ersten Artikel liest, ist die unfassbare Frequenz Ihrer Beiträge. Also fast jeden Tag ein langer Artikel. Manche hauptberuflichen Journalisten wären über so einen Output ziemlich froh. Und dann gibt es noch jeden Tag eine Liste von Leseempfehlungen. Nebenbei sind Sie noch Unternehmensberater, hauptberuflich. Wie organisiert man das ganz praktisch?
Gut, also meine Frau wird das wahrscheinlich wissen, wie ich das ja organisiere, weil ich die meisten Beiträge, jetzt kann ich das ja mal verraten, die meisten Beiträge schreibe ich am Wochenende vor. Deswegen kann ich auch nicht immer super aktuell sein, also nicht jeden Tag zumindestens. Und wenn ich dann in der Woche, ich bin häufig jetzt unterwegs, jetzt war ich gerade ein paar Monate in München, wenn man dann abends im Hotel sitzt oder in seiner Wohnung sitzt, dann findet man auch mal eine Stunde Zeit, dann auch noch was zu schreiben dann. Und ich schreibe auch nur über Themen, die mir Spaß machen. Also meistens flutscht das dann auch irgendwie und es geht vergleichsweise zügig.
Über die Themen werden wir später sprechen. Wirtschaftsberichterstattung auch der öffentlich-rechtlichen, also auch die Radio Wissen, Deutschlandradio, war heftig in der Kritik im letzten Jahr vor allem. Und zwar ging es da um die Finanzkrise. Dort haben die Öffentlich-Rechtlichen, dort haben die Printmedien viele Fehler gemacht, heißt es in mehreren Studien. Zusammenhänge wurden nicht gut erklärt. Man hat zu sehr der Hauptmeinung ist man hinterhergelaufen. Das war ein Vorwurf. Warnende Stimmen wurden nicht gehört. Was macht denn heute für Sie eine gute Wirtschaftsberichterstattung aus?
Ja, das ist eine gute Frage. Eine gute Wirtschaftsberichterstattung Also ich mache es mal an der jetzigen Berichterstattung fest, die mich jetzt auch schon wieder ein bisschen stört. Vor 3 oder 4 Monaten sah noch alles ganz düster aus, vor 1,5 Jahren erst recht alles ganz düster aus. Es gab gar keine differenzierte Betrachtung der Wirtschaftskrise und es gab sehr viele dunkle Schlagzeilen und das wirkte wie so eine Modewelle. Und jetzt haben wir genau wieder, Sie haben eben die Schlagzeilen zitiert, jetzt wird es genau wieder umgekehrt gemacht. Also mir fehlt da so ein bisschen der differenziertere Blick da drauf. Auch der Aufschwung, wo der eigentlich beispielsweise herkommt, dass wir von einem starken Einbruch kommen. Die Berichterstattung beispielsweise auch über Unternehmen oder Banken. Da wird sehr pauschal mit Vorwürfen gearbeitet, also beispielsweise Finanzkrise. Da wird immer gesagt, die hohen Bonuszahlungen waren schuld. Sicherlich spielen diese Bonuszahlungen auch eine Rolle, aber die Finanzkrise hatte ganz viele Ursachen gehabt und es wird sich gar nicht, man bemüht sich wenig, ein differenziertes Bild darzustellen. Und ich mag das, wenn die Bilder halt ein bisschen differenzierter sind. Und das würde ich auch von der Wirtschaftspresse erwarten.
Stichwort Moden, das haben Sie gerade genannt. Es gibt so Berichterstattungswellen. Ganz besonders auffällig war vielleicht die Welle während der New Economy. Da gab es eine ziemlich gehetzte Börsenberichterstattung. Genau. Harald Schmidt hat das mal die Girlies von NTV genannt. Da wurde also, die haben sich wirklich um Sinn und Verstand geschaltet zur Börse in Frankfurt oder in New York. Dann krachte das Ganze zusammen. Mit welchen Gefühlen haben Sie das damals mitverfolgt?
Ja, ich war damals natürlich auch investiert. Ich habe auch, glaube ich, immer noch Telekom-Aktien in meinem Depot, die damals bei 100 Euro standen. Und ich habe damals auch gedacht, naja, es gibt einen kurzen Einbruch und nach ein paar Wochen stehen die dann bei 120. Also ich war zu gierig. Ja. Und auch damals hat man, also das war damals wirklich so ein Augenblick, wo man gedacht hat, wo man sich halt wirklich hat treiben lassen und wo man wirklich im Nachhinein auch sagen muss, da muss man wirklich aufpassen und gerade nicht dieser Welle folgen und gerade genauso wie mit der Immobilienkrise die wir jetzt gerade hinter uns haben, hoffentlich hinter uns haben, auch da hat man ja, auch die wurde ja von den Medien und von den Wirtschaftsmedien auch mitgetragen, natürlich auch von den Banken, von den Investoren, von vielen anderen auch, aber man hat sich dann auch mittreiben lassen von solcher Welle dann.
D-Radio Wissen, der Online-Talk heute mit Wirtschaftsblogger Dirk Elsner. Bestandteil der Sendung sind auch die Lieblingsbookmarks der Gäste. Übrigens, die sind meistens schon einen Tag vorher bei uns auf der Webseite zu lesen, dradiowissen.de. Sie kennen die Adresse. Ein Lieblingsbookmark von Dirk Elsner ist der Pixelökonom, so heißt der. Das ist eigentlich Johannes Eber, so heißt er wirklich, 39 Jahre alt, gelernter Journalist, Diplom-Volkswirt. Und er sucht nach eigenen Angaben in seinem Blog Antworten auf kleine und große Lebensfragen. Herr Elsner, was überzeugt Sie an diesem Angebot?
Also ich finde, dass einmal hat er da in seinem Blog was realisiert, was ich auch gerne noch mehr realisiert hätte in meinem Blog. Er betrachtet einfach Fragen des Alltags aus ökonomischer Perspektive. Ja, also Ökonomen haben ja zu jedem Thema was zu sagen. Also selbst zur Ökonomie der Liebe oder zur Ökonomie des Urlaubes oder was auch immer. Und er betreibt das mit so ein bisschen Augenzwinkern und versucht so bestimmte Sachverhalte einfach durch die ökonomische Brille zu betreiben. Und das gefällt mir ausgesprochen gut
in dem Blog. Sein jüngster Beitrag heißt, warum wir an der Weltwirtschaftskrise noch lange leiden werden. Glauben Sie das auch, dass das Gröbste noch nicht vorbei ist?
Also im Moment sieht es ja eher so aus, als ob das Gröbste vorbei ist. Also ich bin, wer meinen Blog liest, der weiß, dass ich keine ungern Prognosen abgebe und mich ungern dann zur Zukunft äußere. Ich glaube, wir müssen das einfach so nehmen, wie es kommt. Und ich glaube, es kommt meistens anders, als wir es erwarten oder als es der Mainstream erwartet.
Also wir sind hier, wir haben viele Fragen, vielleicht haben die Hörer Antworten. Sie können uns schreiben @dradiowissen, Twitter, via Twitter oder wissen@dradio.de. Vielleicht wissen Sie, ob die Wirtschaftskrise schon vorbei ist oder wie lange sie noch dauert. Michael Gessert hat 5 Tage Webschau hinter sich, 5 Tage lang früh aufstehen. Und jetzt ist noch der 6. Tag, der kommt hinterher. Im Online-Talk bei D-Radio Wissen, zuständig heute für den Blick ins Netz. Das Netzthema der Woche, Michael, das kennt auch jemand, der eine Woche lang überhaupt nicht ins Internet geschaut hat, der nur vielleicht die Tagesschau gelesen hat, die Tageszeitungen oder Radio gehört hat. Es geht mal wieder um die Firma mit 6 Buchstaben Google.
Ja, ich sehe gerade, du hast das Fachmagazin der deutschen Befindlichkeit vor dir liegen, die Bild-Zeitung. Da ist auch ein ganz großer Titel. Da habe ich jetzt noch nicht reingeguckt, aber ich sehe gerade die Schlagzeile und auch zum Beispiel im Spiegel Online ist auch heute ein neuer Artikel. Auch Westerwelle will sein Haus pixeln lassen. Ja, also wir reden über Google Street View, was am Anfang der Woche plötzlich aufkam als Thema. Da hat nämlich einfach der Konzern angekündigt, im Laufe des Jahres werde jetzt dieser Dienst hier in Deutschland tatsächlich eingeführt, in den 20 größten Städten erstmal. Und im Grunde genommen, das war ja jetzt eigentlich keine Überraschung, weil trotz aller Widerstände, über die ja in den Monaten davor ganz ausführlich diskutiert worden ist, ist es ja nie abgesagt worden. Also insofern jetzt plötzlich ganz große Aufregung, eigentlich im Grunde genommen die gleichen Argumente, die wir vorher auch schon diskutiert haben. Und ab Montag gibt es dann auch online die Gelegenheit, einen Antrag zu stellen, dass man, wenn man nicht einverstanden ist damit, dass eben sein Haus gezeigt wird in dieser Panorama-Ansicht, durch die man sich da bewegen kann virtuell, dann kann man also auf diesem Online-Formular dann eben Einspruch einlegen und dann wird das Haus oder vielleicht auch nur einzelne Etagen werden dann verpixelt, so ein bisschen weich gezeichnet. Das hat mich eben an David Hamilton erinnert und ich bin jetzt mal gespannt, ob Deutschland sozusagen sich dann bei Street View in eine Weichzeichnerlandschaft verwandeln wird. Das ist einfach die Frage, wie viele Leute dieses Bedürfnis haben werden. Und das ist ja ganz interessant, ist ja hier auf der Blog unseres Gastes, da ist ja ein kleiner Artikel dazu, eben Street View, wenn ich das mal hier so sehe, eigentlich als Sommerlochtheater bezeichnet. Die deutsche Phobie vor Transparenz. Das heißt also, Sie sehen das nicht so hell, ne?
Nein, also ich sehe das wahrscheinlich wesentlich entspannter, vor allem wesentlich entspannter als die Zeitung, die Sie hier liegen haben. Ich glaube, das ist wirklich ein Sommerlochthema. Wenn ich jetzt höre, die Politik oder viele Politiker beschäftigen sich damit jetzt und wollen sich damit beschäftigen, das Datenschutzgesetz zu ändern, dann frage ich mich tatsächlich, ob es nicht andere Themen gibt, die deutlich wichtiger sind. Ich freue mich über Google Street View. Ich nutze das auch selber. Ich freue mich, dass Bielefeld in Google Street View erscheint. Da hat sich endlich jeder die Gelegenheit zu sehen, dass es Bielefeld tatsächlich gibt.
Ja, das wird und ja immer wieder bezweifelt.
Bielefeld genau, Verschwörung. Ja. Ja. Genau. Und wir werden auch unser Haus sicherlich nicht verpixeln lassen, es sei denn, unser Hauseigentümer möchte das, also wer weiß das schon. Dann müssen wir das allerdings erstmal mit ihm abstimmen, genau.
Ja, ich habe natürlich die Gelegenheit genutzt und vorher leider eben, wie Sie gerade gesagt haben, ist es ja in Street View, ist er noch nicht da und in dem alternativen Anbieter sidewalk.de zum Beispiel, da kann man sehr wohl unser Funkhaus hier angucken, aber leider Bielefeld noch nicht. Ich habe mir das aber mal bei Google Maps angeguckt, wo Sie da wohnen und ja, ich muss sagen, da kann man natürlich schon einige Informationen daraus gewinnen. Das scheint also eine ganz nette kleine Siedlung zu sein mit freistehenden Häusern, direkt daneben ein riesiges, schönes, freies Feld, in unmittelbarer Umgebung auch praktisch ein Naturerholungsgebiet. Wenn man erstmal ihre Anschrift liest, Bielefeld, dann denkt man ja erstmal, die Stadt gibt es sowieso nicht und zweitens ist es so mitten in der Stadt, ist aber nicht, sie sind ja richtig im Grünen, ziemlich weit entfernt, aber wenn ich jetzt meinetwegen ihr Haus kaufen wollte, dann würde ich mir eventuell Gedanken oder Sorgen machen, denn direkt daneben ist ein Flughafen und da gibt es natürlich dann die Frage, haben sie denn Lärm immer?
Das ist ja nur ein kleiner Privatflughafen und der stört uns nicht mehr. Dann dieser Flughafen.
Ja, aber da gab es eben, wie ich vorhin geguckt habe, da gab es auch schon Bürgerinitiativen, gab es ein bisschen Ärger. Ja gut, das ist jetzt so ein Beispiel. Also wenn ich jetzt Ihre Fassade noch sehen könnte, könnte ich auch noch eben ein bisschen weiter überlegen, ist da jetzt irgendwie Geld vorhanden oder wie ist so ein bisschen der Stil? Also ich die Frage jetzt nochmal an Sie irgendwie, können Sie sich vorstellen, diese Befindlichkeiten, dass die vielleicht doch irgendwie ein bisschen begründet sein könnten. Man kann natürlich per Auto oder per Fahrrad könnte man jetzt zu ihnen hinfahren und das fotografieren. Nur das macht natürlich kein Mensch. Aber hier ist es eben in Sekundenschnelle überall auf der Welt ist es eben erreichbar. Ist es nicht vielleicht doch ein Problem?
Also ich versuche mir immer vorzustellen, was denn das Problem sein könnte, was dann einer macht mit der Information, wie unsere Fassade übrigens von vor 2 Jahren ausgesehen hat und unser Garten von vor 2 Jahren ausgesehen hat. Da bin ich sehr gespannt auf dieses Gespräch, wenn einer sagt, hier, du hast deinen Rasen nicht gemäht und oder vor eurem Haus steht ein alter Lieferwagen oder was auch immer, was war denn das? Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich glaube, es ist ein bisschen übertriebene Angst vor Transparenz. Vor ein paar Monaten hatten wir diese Diskussion über Facebook und über andere Instrumente und ich glaube, da setzt auch so ein Umdenkungsprozess im Moment ein und den kämpfen wir oder den kämpft unsere Gesellschaft vielleicht aus am Beispiel von Google Street View.
Finden Sie denn gut, dass es das Recht gibt, da die Häuser zu verpixeln, Einspruch zu erheben?
Also das finde ich völlig in Ordnung, weil der Bedarf besteht ja vor allen Dingen in Deutschland. Wer das machen möchte, das ist völlig in Ordnung. Also das finde ich auch ein Entgegenkommen dann von Google.
Also war die Debatte darüber richtig?
Ja, ich habe mich mit dem einen Beitrag an der Debatte jetzt beteiligt. Ich finde diese Debatte aber überzogen angesichts vieler anderer Themen, die ich für deutlich relevanter halte. an der Stelle.
Nun kann man sich ja auch nicht aussuchen, wann Google jetzt sein Street View veröffentlicht. Von daher ist das doch ein bisschen fragwürdige Ansicht, dass man glaubt, okay, wir haben jetzt die Finanzkrise, wir haben noch andere Probleme, deshalb nehmen wir dieses Problem nicht ernst. Also wir müssen uns doch dem Problem stellen, weil es gerade eben von Google auf die Tagesordnung gesetzt wurde.
Nein, würde ich am liebsten sagen. Wir müssen uns diesem Problem nicht stellen, sondern wir können uns auch ganz vielen anderen Problemen stellen. Ich finde viel interessanter jetzt eigentlich die Frage, wie ist es jetzt dazu gekommen, dass das so hochgekocht ist, dieses Google-Thema? Und warum kochen nicht andere Themen höher? Und ja, man kann sich mit viel Engagement und viel Leidenschaft diesem Thema stellen. Vielleicht ist das aber auch so ein typisch deutsches Phänomen. Also ich habe gerade gestern irgendwie in der Zeit gelesen, dass die Hauptnutzer von Google Street View aus Deutschland kommen. Also es wird in Deutschland am intensivsten genutzt und das ist so klassisch vielleicht, dass die Deutschen möchten das nutzen, aber sie möchten selbst nicht erscheinen da drin. Ja. Aber ich möchte alles wissen über meinen Nachbarn.
Ja, genau. Also das ist tatsächlich auch ein Argument gewesen, was auch in den Internetforen immer wieder genannt worden ist. Und es war eben auch tatsächlich das Interesse deutscher Nutzer an Street View, war es auch, was eben Google laut eigener Auskunft dazu gebracht hat, den Dienst eben jetzt tatsächlich hier in Deutschland auch schnell kommen zu lassen. Das Interesse ist da und ich sehe es auch so ein bisschen so, dass eben vielleicht dieses woanders hinschauen, aber bei sich selbst nicht so. Ich muss natürlich zugestehen, klar, es gibt vielleicht manche Personen, deswegen auch vielleicht bei den Politikern, das mag teilweise Aktionismus sein, teilweise dann auch vielleicht irgendwelche Sicherheitsbedenken, aber ganz ehrlich gesagt auch, das ist halt eine Sache, da kann man sich auch wirklich fragen, ob dann jetzt irgendwelche Terroristen oder sonstige Leute oder auch Einbrecher, ob die tatsächlich jetzt darüber irgendwas Kriminelles planen. Und der Hinweis ist auch berechtigt, eben die Bilder sind ja nicht live, noch nicht live, auch darüber wird natürlich irgendwie, gibt es Pläne. Zum Beispiel bei Bing, also bei dem Microsoft-Konkurrenten, denkt man schon darüber nach. Technisch ist es auch machbar, irgendwann einmal Live-Video-Streams in dieses Arrangement einzubinden. Aber noch ist es nicht so. Und da passieren halt so lustige Sachen, dass dann irgendwelche Leute in England zum Beispiel dann bei Google alarmiert anrufen, da läge ein totes Mädchen irgendwo auf einer Straße. Und das ist natürlich auch schon vor 2 Jahren. Also entweder liegt das da immer noch oder das ist schon weggeräumt. Und in Wirklichkeit war es jetzt irgendein Mädchen, was da gespielt hat und eben diesen Wagen gar nicht zur Kenntnis genommen hat. Also ich denke auch, dass man müsste es, dieses Einspruchsrecht ist auf jeden Fall ganz wichtig. Das gibt es auch bei den alternativen Anbietern, selbstverständlich. Und ich bin wirklich gespannt, wie Deutschlands Street View dann im Endeffekt aussehen wird.
Michael, ich habe eine Frage. Du hast, glaube ich, in den letzten Tagen auch in der Webshow immer wieder darüber berichtet und auch unter anderem berichtet, dass es ja schon ein System gibt bei Google, nämlich diese Panoramio-Bilder, die sowas ähnliches wie Street View sind und dort wird nicht verpixelt. Wie sieht es damit aus?
Ja, das ist natürlich auch wieder so ein Problem. Das ist einfach, sagen wir mal, es gibt ja bestimmte rechtliche Regelungen, unter welchen Bedingungen man eben Bilder mit anderen Personen machen darf.
Also erstmal zur Erklärung, die Funktionalität mit diesem orangenen Männchen, das funktioniert schon in Deutschland. Man kann dieses Männchen bei Google Maps nehmen und irgendwie auf die Landkarte platzieren und dann sieht man so blaue Punkte.
Ja.
Und
das sind natürlich jetzt noch Einzelaufnahmen sozusagen und das Bahnbrechende bei Street View in dem Sinn ist einfach nur die Vollständigkeit. Also die Technologie ist natürlich klar, dass man eben von Panoramafotos aus das dann machen kann. Und das Bahnbrechende ist quasi, oder das auch Interessante oder Attraktive ist dann eben, dass man sich wirklich wie in einer Reise durch diese Straße darin bewegen kann und eben vor und zurück und scrollen und umdrehen und eben dann auch wirklich eine Fahrt aufnehmen kann. Also es ist schon sehr attraktiv und insofern ist es nur eine Fortsetzung dessen, was schon da ist, technisch gesehen. Aber ich will nicht ganz jubeln die ganze Zeit, eben, weil ich meine eben tatsächlich, all die Dinge, die bisher öffentlich waren schon, also auch zum Beispiel, ich habe ja auch in der Woche berichtet über irgendwelche Straftäterdatenbanken oder sonst irgendwas, es gab immer diese öffentlichen Informationen, aber die neue Dimension ist eben tatsächlich, dass man von überall ohne Aufwand auf diese Daten zugreifen kann und dass diese Daten quasi für ewig im Netz stehen. Und da ist natürlich schon irgendwie die Frage, ob sich aus dieser Dimensionserweiterung dann nicht doch eine andere Kategorie ergibt.
Herr Elsner, glauben Sie, in 5 Jahren diskutieren wir immer noch über sowas oder ist das dann selbstverständlich?
Also ich glaube, das wird immer selbstverständlicher werden. Ich glaube, ich hatte das eben schon mal angesprochen, wir leben so einen Wandel zu mehr Transparenz und da tun wir uns in Deutschland im Moment ein bisschen schwerer. Ich glaube aber, wir werden in ein paar Jahren zu einem Zustand kommen, dass derjenige oder dass es einfach erwartet wird, dass man mehr Transparenz von sich preisgibt, dass man auf einer Webseite bestimmte Informationen hat und wahrscheinlich wird sich irgendwann mal jemand fragen, gut, wenn ich keine Informationen über das Unternehmen finde, über die Person, dann möchte ich eigentlich, mit dem bin ich da eigentlich ein bisschen vorsichtiger im Umgang. Ja, also im Moment ist ja so, Schweigen ist Gold in Deutschland. Das ist im Moment noch so das Motto vielleicht auch der Mächtigen. Ich glaube, das wird sich in ein paar Jahren umdrehen. Dann wird man Schweigen eher als Schwäche auslegen und Intransparenz auch eher als Schwäche auslegen.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe hier einen Kommentar eines Hörers, dem hat das meine Bezeichnung der Bild-Zeitung gefallen. Also Dankeschön für das Fachmagazin der deutschen Befindlichkeit. Ich hoffe, die Kollegen aber jetzt des Magazins, die sind mir deswegen nicht graben. Ich habe ja manchmal so ein bisschen Probleme mit dem Produkt.
Der Radio Wissen, der Online-Talk. Unser Gast immer noch Dirk Elsner vom Blicklock und er hat weitere Lieblingsbookmarks mitgebracht. Wir machen weiter mit dem Bloggerforum wirtschaft.de. So heißt diese Seite. Warum sollte man sie ansurfen?
Ja, das Bloggerforum Wirtschaft ist vor einem halben Jahr entstanden aus einer Initiative eines PR-Bloggers in München und eines Wirtschaftsjournalisten Markus Gärtner aus Vancouver. Wir sind über den Blog, wie auch immer, zusammengekommen und.
Das heißt, die sind dran beteiligt.
Wir haben das damals ins Leben gerufen, wobei die Hauptarbeit, das muss man hier auch mal sagen, liegt bei Detlef Korus in München, der auch für das Design zuständig ist. Und wir haben da eine Plattform geschaffen, wo auch mal Personen, die jetzt vielleicht nicht die Zeit oder die Lust haben, einen eigenen Blog zu betreiben, auch Beiträge veröffentlichen können. Und wir haben es auch geschaffen als ein Forum. Also Wirtschaftsblogs sind ja meistens etwas kleiner, haben ja auch nicht die großen Besucherzahlen wie etwa, ich sag mal, Spiegel Online oder wie andere große Blogger.
Wie sieht das bei Ihnen aus mit den Besucherzahlen?
Also ich bin ganz zufrieden. So, ich würde mal sagen, so zwischen 500 und 1000 Besucher habe ich pro Tag. Und gut, damit kann man jetzt kein Geld verdienen, ist aber auch gar nicht meine Absicht. Aber damit bin ich schon sehr zufrieden für einen Spezialblog.
Sie selbst haben vor allem Wirtschaftsseiten bei den Lieblingsbookmarks angegeben. Andererseits heißt es immer wieder, gerade die deutschen Wirtschaftsblogs seien im Vergleich zu den amerikanischen, naja, rückständig oder unterentwickelt, wie auch immer man das jetzt formulieren möchte. Stimmt dieser Eindruck?
Der Eindruck, ja, der stimmt deswegen, weil es in den USA mittlerweile auch eine sehr professionalisierte Wirtschaftsblog-Szene gibt. Also die, gut, es gibt ja mal den Krugman als Beispiel,
der Wirtschaftswissenschaftler
Paul Krugman, der seinen Blog in der New York Times betreibt, den müsste man vielleicht außen vor nehmen, aber es gibt auch andere Blogs, ich nenne mal den Blog Credit Write Down von Edward Harrison, sehr guter Blog, oder den Blog, einer meiner Lieblingsblogs auch, ist der Blog Zero Hedge, der übrigens auch anonym bloggt, aber sehr, sehr hochinteressante Informationen, Insider-Informationen aus der Finanzszene, aus der amerikanischen Finanzszene blockt, die investieren deutlich mehr Zeit, die gehen auch tiefer in ihren Themen und haben auch eine ganz andere, ich sag mal, eine ganz andere Menge an Output, der da kommt. Und
haben Sie eine Erklärung dafür?
Ja, möglicherweise haben diese Blogs andere Finanzierungsquellen erschlossen. Also ich habe hier schon mit einigen Bloggern auch in Deutschland auch persönlichen Kontakt und dann ist man mal immer überlegen, aber ob man daraus ein Geschäft machen kann. Auch ein Blogger muss ja irgendwo von leben. Und die meisten, ich kenne keinen, der in Deutschland hauptberuflich seinen Blog betreiben kann, sondern gehen alle noch in einem seriösen, so wie ich jetzt als Unternehmensberater, einem seriösen Beruf nach und betreiben das nebenbei. Und in den USA gibt es schon einige, die das auch hauptberuflich betreiben.
Die Bloglesung ist auch Bestandteil dieser Sendung. Herr Elsner, welchen Text haben Sie uns mitgebracht?
Ja, das passt vielleicht ganz gut zu der Einführung heute, als Sie die Schlagzeilen vorgelesen haben, da ging es ja so ein bisschen auch um die Konjunktureuphorie, die uns jetzt in diesen Tagen erreicht. Ich bin da ja immer ein bisschen skeptisch, auch ich möchte das nicht dämpfen, aber ich bin da immer ein bisschen skeptisch und hatte da vor einigen Tagen, noch bevor jetzt diese aktuellen Meldungen gekommen sind, über das Wirtschaftswachstum ein paar Sachen dazu geschrieben. Also der Beitrag kann auch im Blog nachgelesen werden. Der Blicklock ist am 4. August 2 Jahre online. Als der Blog damals startete, trübten sich die Konjunkturbilder gerade ein. Mit der Pleite von Lehman kam es dann zu einem seit Generationen nicht erlebten Absturz der Weltwirtschaft von einem freilich sehr hohen Niveau. Der Mainstream der Analysten hatte diesen Absturz nicht vorhergesehen. Erst mit der Verdunkelung der Realwirtschaft zogen die Prognosen nach, um aber dann sofort das Armageddon der Wirtschaft zu prophezeien. Dieser Untergang blieb bekanntlich aus und die Stimmung drehte sich wesentlich schneller, als dies viele Experten erwarteten. Der etwa von der Weltbank noch im März 2009 erwartete Mega-Einbruch des Welthandels fand bekanntlich nicht statt. So verpassten es die Volkswirte und Analysten, die überraschend schnelle Erholung richtig und rechtzeitig vorherzusagen. Auch die Management-Elite in Davos war noch im Februar 2009 ratlos, wusste keinen Ausweg und prophezeite dunkle Zeiten. Das Bild hat sich bekanntlich längst gedreht. Nicht nur die Finanzkrise wurde inzwischen für beendet erklärt, sondern ebenfalls die Wirtschaftskrise. Folgt man den aktuellen Schlagzeilen über die Geschäftslage in Unternehmen, dann entsteht der Eindruck, die Wirtschaft brummt bereits wieder und eine Wirtschaftskrise hätte es nie gegeben. Für eine Branche nach der anderen ruft die Wirtschaftspresse einen Boom aus. Der Eindruck wird bestätigt, wenn man sich mit Vertretern von Unternehmen unterhält. Man hat ein neues Normalmaß gefunden, was nicht in allen Fällen den hervorragenden Daten des ersten Halbjahres 2008 entsprechen muss. Aber von diesem New Normal wachsen viele Unternehmen nun wieder kräftig. Dennoch, so richtig ungetrübt mag sich der Blicklock nicht freuen, denn Bauch und Verstand sagen, Märchen sind zu schön, um wahr zu sein. Und nur mit Mühe findet man vorsichtige Aussagen in diesen Tagen, wie die des Wirtschaftsweisen Wolfgang Franz, der auf die Risiken für die Konjunktur hinwies. Skepsis hin und her, in den letzten Jahren lagen die Experten so oft falsch, dass sie diesmal vielleicht zufällig richtig liegen könnten mit ihren positiven Einschätzungen. Das ist neben den Aussagen aus der betrieblichen Praxis derzeit der einzige Grund, den Optimismus zu teilen und ihn nicht madig zu machen.
Herr Elsner, Sie sagen, die meisten Ökonomen, die Mainstream-Ökonomen, haben die große Finanzkrise nicht vorhergesagt. Sie hat dann die ganze Welt getroffen, besonders Deutschland. Und wie genau, das hören wir uns jetzt mal in der Einschätzung an.
Die deutsche Wirtschaft befindet sich im Frühjahr 2009 in der tiefsten Rezession seit der Gründung der Bundesrepublik. Alles in allem wird sich das Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2009 voraussichtlich um 6% verringern.
Ja, es wurden dann doch etwas weniger als 6%, 4,7% waren es am Ende. Aber ein beispielloser Abschwung in der Geschichte der Bundesrepublik und jetzt ein beispielloser Aufschwung, auch den hat irgendwie niemand vorhergesagt. Was ist denn da eigentlich los mit diesen ganzen Ökonomen, die dafür bezahlt werden, dass sie eigentlich Vorhersagen machen sollen? Haben die falschen Daten oder woran liegt das?
Ich glaube, die haben die richtigen Daten, aber vermutlich haben sie die falschen Modelle und die falschen, die falsche Vorstellung davon, was überhaupt Vorhersagen sind. Ich persönlich glaube, es ist gar nicht so einfach, eine Vorhersage zu machen. Und ich glaube, man muss viel mehr, und das fehlt eigentlich in diesen Vorhersagen, man muss viel mehr in Risiken denken. Man müsste eigentlich bei einer Vorhersage dazu sagen, wie schwankt denn die eigentlich? Wie hoch ist denn das Risiko, dass diese Vorhersage falsch ist? Das habe ich nie gehört in einer dieser Vorhersagen. Die werden immer als eine Punktschätzung angegeben. Und ich sag mal, in der betrieblichen Praxis kann man solche Vorhersagen nicht treffen. Da müssen sie mit Risiken und mit Schwankungen arbeiten.
Liegt das vielleicht auch an den Auftraggebern? Ich meine, die Bundesregierung selbst lässt ja solche Analysen erstellen und die hat sicherlich kein Interesse, dass ein Negativwachstum prognostiziert wird, weil das ja wieder psychologische Effekte hat.
Ich glaube nicht, dass es an den Auftraggebern liegt. Sonst hätten wir im Jahre 2009 nicht so sehr düstere Prognosen gehabt, denn da hatten wir ja, wie gesagt, das Armageddon der Wirtschaft wurde uns da ja prophezeit und der Stillstand für alle Zeiten.
Vielleicht ist so eine meiner Lieblingssprüche, so Vorhersagen sind immer ein bisschen schwierig, besonders wenn sie sich auf die Zukunft beziehen.
So ist das.
Also ich habe ja, ganz ehrlich gesagt, ich interessiere mich ja sehr für Wirtschaft und ganz ehrlich gesagt, ich habe ein kleines Vorurteil, vielleicht können Sie da mal Stellung nehmen zu. Und zwar im Grunde genommen finde ich, Ökonomie versteht sich ja als Wissenschaft und eigentlich ist das die einzige Wissenschaft, wo sozusagen zwei Fachkoryphäen, die anerkannt sind und die auch ihre Position sozusagen mit einem wissenschaftlichen Background belegen können, wo die ganz genau hundertprozentig das Gegenteil behaupten. Also im Grunde genommen sagen, der andere tickt überhaupt nicht sauber und im Gegenteil auch wieder. Also zum Beispiel, was mache ich jetzt in einer Krise? Gebe ich mehr als Staat, gebe ich mehr Geld aus oder muss ich sparen oder so weiter? Und das, also diese diametrale Konfrontation sozusagen, die ist eigentlich in keiner anderen exakten Wissenschaft eben sichtbar. Und anderes Beispiel, Sie haben ja gerade selbst in Ihrem Beitrag gesagt, eben zum Beispiel so makroökonomische Sachen sind schon sehr schwer vorhersagbar, also meinetwegen Zinshöhen oder Konjunkturgrößen. Und was ja noch lustiger ist, finde ich jedenfalls, sind ja diese Aktienvorhersagen. Man müsste das mal so nachverfolgen, also zum Beispiel in der FAZ immer diese technischen Analysen und dann mal 3 Wochen später, was kümmert mich mein Geschwätz von gestern?
Aktien gleich nochmal ein Thema, das schon mal als Vorwarnung.
Ja gut, aber nochmal überhaupt so Vorhersagen oder die Exaktheit der Wissenschaft, Ökonomie?
Also ich glaube, die Ökonomie ist an dieser Stelle gar nicht exakt und die Ökonomie ist wahrscheinlich, liegt ja auch, also die ökonomischen Modelle liegen hier wahrscheinlich auch 100 oder vielleicht sogar 150 Jahre hinter denen der Physik zurück, die da ja auch wesentlich bescheidener ist in ihren Vorhersagemöglichkeiten. Ich finde einfach immer nur wieder interessant und spannend und bemerkenswert, wie mit welcher Bestimmtheit dann auch Ökonomen auftauchen und glauben, dass ihre jetzigen Vorhersagen eintreffen werden. Und da würde ich mir wünschen von den Fachleuten, von den Experten, den Analysten einfach ein bisschen mehr Bescheidenheit. Ja, und ich habe nicht den Eindruck, dass sie das gelernt haben oder verinnerlicht haben.
Man muss ja auch sagen, dass die Ökonomen nicht nur häufig mit den Zahlen daneben liegen, sondern auch mit der Beurteilung der Strukturen. Wir haben letztes Jahr gelernt, okay, der Einbruch in Deutschland, dieser massive Einbruch, der hängt damit zusammen, dass wir eine Exportnation sind. Und wenn die Weltwirtschaft leidet, dann leiden wir besonders. Also seien in dieser Phase jetzt vor allem die Länder bevorteilt, die einen starken Privatkonsum hätten. Und dann hieß es, okay, Frankreich wird sich aus der Krise viel besser befreien als wir. Was ist passiert? In Frankreich gibt es ein Mini-Wachstum, bei uns gibt es jetzt ein großes Wachstum. Da knallen ja nicht nur die Zahlen aufeinander, sondern auch die Strukturen. Auch das hat man wiederum nicht richtig vorhergesagt. Welchen Aussagen kann man denn dann überhaupt noch trauen?
Ja, Sie finden, das haben Sie eben ja auch schon gesagt, Sie finden zu jedem Zeitpunkt eigentlich von, auch gerade von Ökonomen oder aber auch von Betriebswirten zu jedem Thema ganz völlig unterschiedliche Aussagen. Ich glaube, ich spreche jetzt mal für Unternehmen, weil wir auch sehr viel mit Unternehmen zusammenarbeiten. Die Entscheider in den Unternehmen wissen eigentlich sehr genau, was sie zu tun haben. Die richten sich nämlich nach ihrem Bestelleingang, sie richten sich nach ihrer Kundennachfrage. Die interessieren sich im Prinzip auch gar nicht dafür, was ist dann an großen Vorhersagen vorhanden, sondern, ich sag mal, arbeiten aus der Praxis heraus. Da sind da spielen diese großen Vorhersagen keine Rolle. Ich glaube, die haben nur im Spätherbst 2008 eine Rolle gespielt, als diese Unsicherheit sehr groß war. Aber ansonsten spielt das in der Praxis kaum eine Rolle.
Sind das vielleicht Vorhersagen, die als Futter für die Medien dienen und für die Bevölkerung, damit die mal wieder was zu diskutieren haben? Aber eigentlich kann die Politik ja ohnehin, jetzt mal ein bisschen vereinfacht gesagt, das alles nicht steuern. Es kommt, wie es kommt.
Also die tragen natürlich bei zur öffentlichen Debatte und klar, auch gut, ich möchte jetzt nicht so eine Medienschelte hier betreiben dann an dieser Stelle dann.
Gerne.
Aber
auch dafür ist Platz.
Das macht sich natürlich so dunkle oder auch besonders positive Vorhersagen machen sich gut in der öffentlichen Debatte und auch in der Politik, die werden ja gerne aufgenommen, aber ich sag nochmal, in der Wirtschaftspraxis spielt das eine untergeordnete Rolle. Dann an der Stelle. Da richtet man sich nach anderen Parametern.
Ich denke ja auch, das ist eigentlich der Bevölkerung auch so gegangen, denn bei dieser Krise, die dann angekündigt worden ist, Armageddon, im Grunde genommen das Konsumverhalten hat sich ja gar nicht besonders negativ eben verändert. Das heißt also, die Bevölkerung hat in Deutschland zumindest gar nicht daran geglaubt, eben auch nicht daran geglaubt, in absehbarer Zeit ihren Job zu verlieren oder sonst irgendwas. Er wurde munter weiter ausgegeben.
Also sollte man diese Vorhersagen vielleicht abschaffen?
Nee, abschaffen sollte man sie nicht. Also sie dienen immer, ich schreibe das auch häufiger in meinen Blogs, also es sind schon anekdotische Berichte, sie dienen auch der Unterhaltung dann ab und zu mal. Aber man sollte sich jetzt nicht darauf verlassen und man sollte wirklich nicht seine Entscheidung allein auf Basis einer volkswirtschaftlichen Prognose, sei es von einem Forschungsinstitut oder sei es von einer Bank, basieren.
Zeit für den nächsten Lieblingsbookmark, Social Banking 2.0, heißt der lochmeier.wordpress.com. Das persönliche Weblog von Lothar Lochmeier beschäftigt sich mit der Zukunft der Bankenindustrie. Lochmeier arbeitet als freier Wirtschaftsjournalist und versucht vor allem eines, so sagt er selbst, nämlich bei neuen Trends in der Bankenwelt möglichst nah am Puls der Zeit zu sein. Neue Trends. Ehrlich gesagt, da lese ich schon wieder Social Banking 2.0, Web 2.0, Banking 2.0. Ich kann es schon gar nicht mehr hören. Jetzt ist dieses 2.0-Gedöns auch in der Bankenwelt angekommen. Was steckt dahinter?
Ja, in der Bankenwelt ist es ein bisschen später angekommen, im Prinzip jetzt mit der Finanzkrise. Gut, über Web 2.0 gibt es ja ganz unterschiedliche Vorstellungen. Letztlich steckt ja der Gedanke dahinter, dass die Geschäftspartner, dass eine Bank beispielsweise mit einem Kunden einen anderen Umgang miteinander hat. Social Banking heißt nicht, ich muss jetzt besonders sozial sein im Sinne von ethisch gut, sondern Social Banking in diesem Fall heißt, ich kommuniziere mit dem Kunden wirklich auf Augenhöhe. Ich beteilige den Kunden auf eine in der Vergangenheit bisher nicht gesehene Art an den Geschäften. Ich schaffe eine neue Form von Transparenz. Also ein Beispiel für mich für Social Banking oder Web. Ich benutze den Begriff Social Banking selbst eigentlich gar nicht so gerne, sondern Web 2.0 Banking oder New Business Solutions. Ist beispielsweise die Kreditvergabe von privat zu privat, dass sie einfach eine Plattform zur Verfügung stellen, wo ein Geldanleger, ein Kreditnehmer oder einem Kreditsuchenden Geld zur Verfügung stellen kann. Dann, das wird transparent gemacht. Da sehen Sie nicht den Namen übrigens, wem Sie das Geld geben, aber Sie sehen seine Risikoklasse. Sie wissen auch als Anleger, welches Risiko haben Sie.
Haben Sie es schon mal gemacht? Weil da kann man ja mehr Prozent jetzt bei verdienen als bei den mickrigen Anleihen
gerade. Genau, da kann man mehr verdienen. Nein, ich habe es noch nicht gemacht. Das ist aber eher Bequemlichkeit. Da stehe ich eher auf Aktien dann als auf Kreditvergabe. Aber ich weiß auch, dass ich ein Risiko habe. Natürlich bekomme höhere Zinsen, aber ich weiß auch, dass ich ein höheres Risiko habe. Aber das wird da auch transparent gemacht. Das ist also anders als bei einer klassischen Anlage. Früher wurde Ihnen gesagt, Sie kriegen hier 4% oder vor 2 Jahren bei der Kaupthing Bank in Island, Sie bekommen 6% und es wurde Ihnen gesagt, das ist sicher. Ja, es war aber nicht sicher dann.
Ne? Kann man denn mit diesem Social Banking, mal die Kapitalistenfrage, mehr Geld verdienen als mit dem ethischen Banking, das haben Sie ja so einen kleinen Halbsatz erwähnt, also dem sozialethischen Bankwesen, so will ich es dann mal übersetzen. Anders gefragt, muss Josef Ackermann, der Chef der Deutschen Bank, vor dieser Entwicklung Angst haben?
Also zurzeit noch nicht. Also es gibt in Deutschland ungefähr, ich sag mal so, 5 Konzepte, die ich jetzt ein bisschen näher verfolge, die auf diesem Sektor aktiv sind, die, ich glaube, für die großen Banken ist das im Moment keine Gefahr. Ich weiß aber, dass die Banken das genau betrachten, was denn da passiert auf diesem Sektor. Und gut, diese Geschäftskonzepte lassen sich natürlich im Zweifel relativ schnell kopieren, wenn sie denn erfolgreich sind. Also aber die Banken beobachten das schon.
Das haben ja die großen Verlagshäuser auch gedacht, als diese Medienrevolution begann. Und dann wurden sie doch einige zumindest ganz schnell überrollt. Also so eine Entwicklung kann natürlich ganz schnell gehen. Und warum soll nicht auch die Deutsche Bank oder die Commerzbank oder wer auch immer mal in Schwierigkeiten geraten dadurch?
Ja, aber das, also ich sehe das nicht, dass die großen Banken dadurch in Schwierigkeiten geraten. Wie gesagt, dafür lassen sich diese Geschäftsmodelle dann doch zu einfach kopieren. Oder aber eine Bank kauft sich dann einfach einen dieser Newcomer.
Sie haben in dieser Woche besonders euphorisch über eine Geschichte berichtet. Und zwar geht es darum, Geld via Twitter zu verschicken. Genau. Was macht Sie da so euphorisch? Also ich habe da erstmal Angst.
Ja, Sie verschicken, das ist die Fidor Bank aus München, die mit sehr innovativen Konzepten auch an den Markt geht. Sie verschicken im Prinzip nicht per Twitter das Geld, aber sie informieren quasi über Twitter über den Geldeingang. Und ich könnte Ihnen beispielsweise jetzt Geld über mein Konto bei Fidor, über die sogenannte E-Wallet, senden und bräuchte da jetzt gar nicht Ihre Kontendaten und ich bräuchte auch keine Kontonummer, keine Bankleitzahl, sondern ich bräuchte einfach nur Ihren Twitter-Account. Ich müsste natürlich wissen, dass Sie
aber
das wirklich sind.
Aber ich muss dann auch wieder einen Account bei dieser Bank
haben. Sie müssen dann auch einen Account bei der Bank haben. Dann, ne? Das ist ja klar, das ist natürlich für die Bank dann auch so ein bisschen ein Marketing-Ansatz. Wobei, schön wäre an der Idee natürlich, wenn sich mehrere Banken an einem solchen Modell beteiligen, dann haben sie auf einmal, weil es wird nicht jeder Kunde dann zur Fidor-Bank gehen wollen, also wird nicht sofort wechseln wollen. Wenn man das aber, es ist einfach nur ein Ideenansatz, ne, wie was möglich ist. Also die klassischen Banken streiten sich im Moment um diese 22-stellige SEPA-Kontonummer und sagen, oh Gott, das ist schlimm und das wird teuer.
Die Bundesregierung jetzt doch nicht haben will,
genau,
lesen wir heute.
Genau. Und die Fidor-Bank sagt, gut, das kümmert mich alles gar nicht, ich mach's mal über Twitter, ja. Und das ist einfach nur ein Beispiel für was ist denn da auch möglich.
Da kann man dann in der Kneipe dann irgendwie, wenn einem einer was geliehen hat für die Zigarettenpackung, kann man dem das sofort wieder zurücküberweisen.
Genau, und zwar sehr, sehr bequem an der Stelle. Genau.
Eng verwandt mit diesem Thema Community Banking sind auch die Aktien-Communities. Mhm. Da setzen heute einige Leute darauf, dass nicht die Experten, die einzelnen Experten, so wie das in den 90er Jahren, Stichwort NTV, die Girlies von NTV, dass die den richtigen Tipp hatten oder die Experten, die sie eingeladen haben ins Studio, sondern die Community, also die Schwarmintelligenz, die Masse hat den richtigen Aktientipp. Sollte ich auch darauf setzen oder weiter bei D-Radio Wissen arbeiten?
Also Sie sollten mal Ihren Job auch weitermachen bei D-Radio Wissen, weil niemand wird auf Dauer eine überlegene Vorhersage haben, aber dieses Konzept der Schwarmintelligenz, also wie es zum Beispiel auch verfolgt wird bei der Community von Sharewise oder bei einem besonderen Investmentfonds, der das Konzept auch verinnerlicht oder anwendet, das sollte man ruhig mal ausprobieren. Also sie liegen damit wahrscheinlich nicht schlechter als beim ganz normalen Aktienfonds der Deutschen Bank oder der Sparkassenorganisation. Also das kann man auf jeden Fall ausprobieren.
Haben diese Gemeinschaften auch vielleicht eine soziale Funktion? Das heißt, wenn wir jetzt alle zusammen bei der dritten Tranche der Telekom für viel Geld eingestiegen sind und jetzt pleite sind, dann ist das Leid leichter zu ertragen, als wenn ich das alleine gemacht habe?
Möglicherweise, dann, aber ich glaube, der wichtige Punkt ist einfach, dass sie auch das Wissen das Wissen einfach der Nutzer oder auch das Wissen vieler Anleger nutzen, weil kein Einzelner, das ist auch meine These, die ich auch gerne in dem Blog vertrete, ist kein einzelner Expert ist wirklich so schlau, und gerade bei der Komplexität heute, dass er alles weiß, aber sie versuchen dann über diese Schwarmintelligenzansätze einfach mehr an Informationen und mehr an Wissen zu mobilisieren. Dann. Und da steckt eine große Chance drin.
Die Radio Wissen, der Online-Talk, die Zeit schreitet gnadenlos voran und wir kommen zu einer weiteren Leseempfehlung unseres Gastes. Und zwar geht es um einen Blog von Troy Livesay. Da geht es um das Erdbeben in Haiti. Wie sind Sie darauf gestoßen? Jetzt mal ein Thema, was überhaupt nichts mit Wirtschaft zu tun hat.
Genau, ich glaube, das Erdbeben in Haiti war im Januar. Ich hatte dann Informationen gesucht und war auf diese Seite gestoßen. Ich glaube, entweder durch eine Empfehlung in der New York Times oder wo auch immer. Und diese Seite hat mich damals sehr bewegt, also auch schwer beeindruckt und sehr bewegt, weil die Livesays ist eine Missionarsfamilie auf Haiti und haben da eigentlich, ich sag mal, einen vergleichsweise normalen Familienalltag gelebt und haben auch über ganz normale Sachen geschrieben in diesem Blog. Kurz vor dem Erdbeben hat er, glaube ich, noch sich gefreut über einen Marathonlauf in den USA, an dem er teilgenommen hat, war dann zurückgekehrt nach Haiti und hat dann das Erdbeben erlebt und hat dann auch davon sehr viel davon geschrieben und mit sehr beeindruckenden Bildern auch, wie ich finde, geschrieben, wie sich das Leben auf einmal geändert hat. Auch auf Haiti gab es für diese Familien vergleichsweise in Anführungsstrichen normales Leben und das hat sich komplett geändert und man konnte da so... Also es war sehr, man war sehr dicht dran. Es war eine ganz andere Nähe, als wenn sie einen Bericht in der Zeitung von einem unabhängigen Journalisten geschrieben haben. Und also mich hat das sehr bewegt und fand das auch gut, dass man da auch eine direkte Spendenmöglichkeit hatte. Habe das dann auch genutzt über diesen Weg und schaue da auch jetzt immer noch gerne rein, weil man dann auch da auch mal noch aus erster Hand erfährt, wie geht denn das Leben voran und wie freut man sich denn wieder über bestimmte Sachen, aber auch welches Leid gibt es immer noch dann?
Vielleicht, wenn ich mal zwischenfragen darf, das ist bei Haiti ist Ihnen das aufgefallen, haben Sie jetzt bei der Pakistan-Flugkatastrophe, haben Sie da auch mal im Netz geschaut? Ist natürlich ein kleiner Hintergedanke dabei, weil ich nämlich schon diese Woche festgestellt habe oder andere Kollegen haben das auch festgestellt, diese Katastrophe ist überhaupt nicht so präsent.
Stimmt, da haben Sie recht. Ich habe wirklich
nicht... Wäre das ein Thema für den Blicklog, auch die Flutkatastrophe in Pakistan? Kann man sowas auch ökonomisch betrachten oder hat das auch Platz?
Sie haben mich jetzt natürlich kalt erwischt. Ich habe die Flutkatastrophe in Pakistan nicht betrachtet. Ich bin aber ja auch nicht tagesaktuell. Haiti hatte ich damals betrachtet, mal in einem Beitrag. Da hatte ich nämlich genau über die Familie Livesay geschrieben. Das sind natürlich Themen, die Platz haben dann. Also ich finde schon, dass man einfach auch auch sich Gedanken machen sollte, was passiert an anderen Stellen. Und ich finde auch, dass man gerade solche Personen, die sich engagieren, die sind für mich ja, also für mich sind das eigentlich die wahren Helden, ja. Also wenn sie jetzt, häufig werden ja solche Leute wie Steve Jobs oder Josef Ackermann so als die Vorbilder hervorgehoben. Ich finde eigentlich solche Personen wie der Troy Livesay oder wahrscheinlich auch solche Helfer jetzt in Pakistan sind auch eigentlich Personen, die man viel eher herausstellen sollte und die es viel mehr auch verdient haben herauszustellen.
Den Link zu diesem Blog gibt es natürlich bei uns auf der Seite deradiowissen.de. Auch dafür mache ich immer wieder gerne Werbung. Wir haben jetzt über einen Blog aus Haiti gesprochen. Wenn Sie, Herr Elsner, im Netz unterwegs sind, dann nicht nur auf Wirtschaftsseiten, das haben wir jetzt gerade gemerkt, aber auch auf dem Blog hat man das Gefühl, dass Sie gerne mal links und rechts am Wegesrand nachschauen. Und zum Beispiel während der Fußball-WM habe ich das verfolgt, da gab es immer die ökonomische Herangehensweise auf dem Blicklog. Sie haben sich die Wettmärkte angeschaut und versucht so den Sieger vorherzusagen. Ist vielleicht eine andere Möglichkeit als mit der Krake Paul, hieß sie, glaube ich.
Genau.
Die war ja auch relativ treffsicher. Wie viel Alltag kann man mit solchen ökonomischen Modellen eigentlich erklären? Oder noch anders gefragt, könnte man mit ökonomischen Modellen jetzt auch erklären, wer eigentlich die Kapitänsbinde in der Fußballnationalmannschaft, um mal beim Fußball bleiben zu wollen, tragen muss, ob es Ballack ist oder Lahm?
Das könnte man vielleicht auch machen. Das wird jetzt allerdings ein bisschen schwieriger. Sie könnten, ich habe mich ja bei diesen Vorhersagemärkten, orientiert man sich ja im Prinzip an den Wettmärkten und versucht, diese Wetten in Wahrscheinlichkeiten umzurechnen. Die haben eine erstaunliche Trefferquote. Spanien wurde vorher richtig vorhergesagt. Der Grand Prix-Sieger wurde fast korrekt, also die Lena wurde damals fast korrekt vorhergesagt. Die Bundeskanzler, die Bundestagswahl wurde fast korrekt vorhergesagt. Man kann die Märkte auch befragen, wie sehen Sie das Kapitänsamt? Und zwar nicht, wen hätten Sie lieber als Kapitän, sondern wer wird es denn wirklich? Habe ich noch nicht geguckt, aber es ist vielleicht mal ein interessanter Gedanke.
Anregung.
Das Problem ist ja irgendwie dabei, jetzt, man könnte ja auf die Idee kommen, dass man diese Methode auch dann verwenden könnte, um eben wirtschaftliche Entwicklung vorherzusagen. Nur scheint mir da die Krux zu sein, dass eben hier praktisch Ereignisse gewettet werden, die ja von dieser Wette erstmal selbst nicht direkt beeinflusst werden, während eben bei diesen anderen Dingen eben da praktisch ja eine selbstprophezeiende ein Zusammenhang eben da ist. Also wenn halt ganz viele eine Aktie eben hochjubeln, da gibt's auch wieder ein Interesse dafür, die dann hochzujubeln, dann wird die auch eben steigen wahrscheinlich. Also das ist, glaube ich, das Problem.
Ja, wobei ich hier nicht glaube, an diese Einflussmöglichkeiten glaube. Also übrigens, es gibt ja diese volkswirtschaftlichen Prognosen auch auf dieser Basis, nämlich vom Handelsblatt IX oder EIX nennt sich das. Da werden eben auch genau auf dieser Basis auch volkswirtschaftliche Prognosen abgegeben. Und die Treffsicherheit soll sehr hoch sein, also besser als von Konjunkturinstituten.
Herr Elsner, wenn man Ihren Blog liest, dann hat man häufig das Gefühl, Sie bürsten Themen gerne gegen den Strich. Besonders in Erinnerung ist mir ein Streit geblieben, da ging es um das europäische Rettungspaket für Griechenland. Es gab eine veröffentlichte Meinung in Europa und da hieß es, Merkels Zögern zum Rettungspaket hat uns allen viel, viel Geld gekostet, also dem Steuerzahler vor allem. Mhm. Sie haben fast das Gegenteil behauptet. Lust am Widerspruch?
Also zu dem Rettungspaket damals, muss ich aber gerade noch mal ein bisschen wühlen dann in meinen Gedanken, dann
da ging es um Absicherungen, dass die Bundesregierung das natürlich abgesichert hat, solche Geschäfte, also solche Kreditausfallversicherungen und so. Sie haben das versucht, über diesen Weg zu erklären.
Ach ja, genau. Genau, da ging es mir, ja, da ging es darum, es ging in der öffentlichen Darstellung um die Kosten, die dafür entstehen. Und es wurde immer der Eindruck vermittelt, das, was da sozusagen an Krediten oder eigentlich ja nur an Kreditgarantien gewährt wird, dass, ich weiß nicht, 100 Milliarden waren es ja am Anfang oder 125 Milliarden, das zahlen wir auch als Steuerzahler. Das fand ich in der öffentlichen Darstellung falsch, sondern das ist ja nur erstmal ein Kreditrisiko, was der Staat eingegangen ist. Und ich habe damals geschrieben, dieses Kreditrisiko kann man auch bewerten. Das ist Alltag an den Finanzmärkten, da kann man einen Preis für festsetzen. Und da habe ich damals gesagt, und so kann ich eigentlich die Kosten auch berechnen. Meine Frage war damals, die habe ich aber nicht beantwortet bekommen, ob sich die Bundesregierung oder ob sich die Finanzagentur auch tatsächlich absichert, das weiß ich nicht. Ich vermute nicht, aber ich vermute, meine Vermutung war damals ein Teil, dass sie zumindest ein Teil abgesichert hat.
Da bleibt also noch Raum und Zeit für Recherche. Wir sind jetzt schon beim Euro, das ist ein großes Thema, immer wieder bei Ihnen im Blicklog. Es gibt da auch eine Wunschanalyse auf Ihrer Seite, die Sie immer veröffentlichen, in der Unternehmen vorgestellt werden und die Entwicklung prognostiziert wird. Das ist dann verbunden mit Empfehlungen. Unlängst, ist jetzt schon ein paar Wochen her, war der Euro drin und da heißt es, ich zitiere mal einfach aus der Wunschanalyse, die Sie selbst nicht verfasst haben, um das klarzustellen. Aus fundamentaler Sicht muss man klar konstatieren, dass der Euro auf mittlerer Sicht womöglich vor der Auflösung steht, sofern es nicht doch zu einer politischen Union in Europa kommt, die wir derzeit aber nicht sehen. Nach Kaufkraftparität wäre ein Euro-US-Dollar-Wechselkurs von 1,15 schon knapp vor einem Jahr fair gewesen. Durch den zuletzt beschlossenen Rettungsschirm, welcher den Euro zur Weichwährung macht, dürfte der faire Wechselkurs eher sogar in Richtung Parität zum US-Dollar, also 1:1 liegen. Diese Analyse ist nicht besonders originell, sage ich jetzt mal bösartig. Auch andere Experten haben den Euro im Frühjahr schon kurz vor dem Ende gesehen und da hören wir uns mal einen Amerikaner an.
In many ways the Euro is misformed. It can't continue to exist like it is. A weak Euro is a very easy forecast.
Also ein schwacher Euro ist eine relativ einfache Vorhersage. Das hat gesagt John Taylor, der Chef des weltgrößten Devisen-Hedgefonds. Und als er das gesagt hat, da gab es Panik in den deutschen Medien, in einigen deutschen Medien. Da hat man gedacht, okay, jetzt bricht der Euro zusammen. Große Artikel wurden geschrieben über die Macht der Hedgefonds. Der Euro-Kurs fiel und fiel. Jetzt ist er wieder gestiegen. Keiner berichtet mehr darüber. Was ist denn da passiert? Wie erklären Sie sich das?
Ja, aber das ist ja wieder eine ganz typische Modewelle, wie vor anderthalb Jahren, als es gegen um die toxischen Wertpapiere in den Bankportfolios ging. Es war vor 3 Monaten war es in, den Euro nach unten zu reden, und das spielen die Medien nur eine kleine Rolle, sondern auch von den Bankanalysten, von den Hedgefonds. Ich bin dann immer der Meinung, die Hedgefonds haben irgendwelche Positionen aufgebaut, die sie dann sozusagen auch noch ein bisschen verstärken wollen und mit beeinflussen wollen, dass sich das in die richtige Richtung bezieht. Also den Artikel inhaltlich, den Sie auch eben zitiert haben aus meinem Blog, stimmt, der stammt nicht von mir, teile ich auch nicht. Ich habe keine Prognose für den Euro. Ich glaube immer, dass es kommt immer anders als der Mainstream es erwartet.
Halten Sie denn den Euro für eine gute Einrichtung? Ist das die richtige Entscheidung gewesen der Europäer?
Also ich war damals ein bisschen skeptisch bei der Einführung, aber ich war nicht gegen die Einführung und ich finde es einfach bequem, den Euro zu haben. Auch das sieht man einmal aus der Unternehmensbasis. Unternehmen können viel einfacher Warenaustausch und ihre Zahlung organisieren. Und als Urlauber ist das für mich natürlich auch bequem, wenn ich in Frankreich bin beispielsweise.
Und die politische Union, wie sehen Sie sowas?
Das ist ja genau das, was eigentlich fehlt auch. Das sieht man ja auch die politische Union muss eigentlich um eine Union der Wirtschaftspolitik und der Finanzpolitik erweitert werden. Das ist genau das, was uns fehlt.
Wir haben heute den Euro gerettet. Josef Ackermann erklärt, wie die Bank 2.0 aussieht. Hoffentlich hat er zugehört, über Naturkatastrophen gesprochen in Pakistan und Haiti. Und die letzten offenen Fragen zu Google Street View geklärt. Das war die dritte Ausgabe des Kölner Online-Talks von D-Radio Wissen. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank unserem Gast Dirk Elsner vom Blicklog. Und vielen Dank Michael Gessert von der Webschau. Die Links von Dirk Elsner gibt es natürlich auf der Webseite von D-Radio Wissen. Einfach mal ansurfen, es lohnt sich. Die nächste Ausgabe dieses Formats gibt es am 11. September. Würde mich nicht wundern, wenn wir dann über Terrorismus sprechen. Ist aber noch nicht klar. Bis dahin vielen Dank. Ihnen ein entspanntes Wochenende, nicht nur im Netz. Tschüss aus Köln, sagt Andreas Noll.